Hypnosepost. Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt. Ich bin wieder zu Gast bei Theresa und Uwe von Entrance in Olpe. Das Thema der heutigen Ausgabe lautet Placebo und Nocebo. Alles nur Einbildung? Ich habe mal wieder bei Wikipedia nachgelesen. Danach sind Placebo-Effekte positive Veränderungen des Gesundheitszustandes, die durch eine Behandlung mit Placebo hervorgerufen werden. Ein Placebo ist ein Arzneimittel, das keine relevanten Arzneistoffe enthält und somit auch keine pharmakologische Wirkung hat. Im Gegensatz zur positiven Wirkung beim Placebo-Effekt sorgt beim Nocebo-Effekt allein die Erwartung negativer Folgen dafür, dass diese tatsächlich zu spüren sind. Der Placebo-Effekt ist seit der Antike bekannt und lässt sich ja inzwischen auch neurobiologisch nachweisen. Wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Placebo-Effekt?
Naja, wenn du als Kind schon mal erlebt hast, ne, dass die Mama oder deine Oma dir einen Schmerz weggepustet hat, ja, haben ja viele von uns erlebt, dann hast du einen Placebo-Effekt erlebt. Denn in der Regel ist es ja so, dass der Schmerz zumindest ein bisschen weggeht. Und gerade bei Schmerzen ist dieser Placebo-Effekt oft ganz erstaunlich. Das zeigt sich zum Beispiel auch an Beispielen, wie wir die aus dem Zweiten Weltkrieg kennen. Da hat es ja Abertausende von Soldaten mit schwersten Kriegsverletzungen gegeben. Und da gingen die Schmerzmittel aus, ne? Die Anästhetika und die Narkosemittel und auch das Morphium ging aus. Und dann hat in einer eigentlich ziemlich ausweglosen Situation einer dieser Militärärzte beobachtet, wie eine Krankenschwester einem schwer verletzten Soldaten eine Kochsalzlösung gespritzt hat und ihm gesagt hat, das sei Morphium. Und das Erstaunliche war, nicht nur in diesem Fall, sondern auch in vielen anderen Fällen hat das tatsächlich zur Schmerzlinderung geführt. Und wenn es auch nur vorübergehend war. Und dass das alles nicht nur Einbildung ist, ne? Das war ja, ist ja auch der Titel, den du vorgegeben hast, ne, für diesen Podcast, das beweisen Hirnscans. Da werden Probanden, die vorher ein Placebo bekommen haben, erstens natürlich darüber befragt, ob das Placebo wirkt, und gleichzeitig werden Bilder im MRT gemacht. Und da kannst du halt auch bildlich beobachten, wie bestimmte Aktivitäten im Gehirn sich verändern. Dass sich zum Beispiel die Schmerzwahrnehmung verändert und auch die Schmerzleitung verändert. Und in bestimmten Regionen wird die Ausschüttung von körpereigenen Endorphinen stimuliert und auch die Ausschüttung von körpereigenen Opiaten, also von schmerzlindernden biochemischen Substanzen. Und diese Regionen sind genauso aktiv bei einer Gabe von Placebo wie bei einem realen, in Anführungsstrichen, echten Schmerzmittel mit pharmakologischen Wirkmitteln. Also das ist schon mal, finde ich, eine ganz erstaunliche Geschichte. Und dass die Placebos nicht nur bei Schmerzen wirken, die wirken wohlgemerkt nicht bei allen Patienten, die wirken auch nicht immer, aber die wirken bei erstaunlich vielen Leuten und auch bei Schmerzen, habe ich ja gerade schon erwähnt, aber auch zum Beispiel bei depressiven Erkrankungen wirken die erstaunlich gut, bei einer recht großen Anzahl von Patienten, Bauchreizungen,
Gastritis?
Nein, Reizdarm. Mhm. Bei Reizdarmsymptomen, aber auch bei anderen psychogenen oder psychosomatischen Erkrankungen, ne, wirken diese Placebos sehr gut. Das finde ich ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht.
Ist denn für die Wirkung eines Placebos Voraussetzung, dass man die Wirkung des echten Medikamentes kennt? Oder reicht die Vermutung über diese Wirkung?
Also ich würde mal so sagen, ein großer Wirkfaktor ist sicherlich die Erwartungshaltung. Das heißt, wenn ich erwarte, dass ein Medikament wirkt, und das geht bei einem echten Medikament genauso wie bei einem Placebo, dann ist natürlich auch ziemlich wahrscheinlich, dass das Medikament besser wirkt als bei jemandem, der eher eine negative Wirksamkeitserwartung hat. Das ist schon mal ein Punkt. Und der nächste Punkt bezieht sich darauf, wie dieses Wirkmittel gegeben wird. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, hier kommt die Persönlichkeit und die Kommunikation des behandelnden Arztes oder auch Pflegepersonals ins Spiel. Das heißt, wenn ein Wirkmittel, ein Heilmittel, egal ob sich das um ein Placebo oder um ein echtes Wirkmittel handelt, wenn das positiv verabreicht wird, also wenn der Arzt oder der Behandler darauf hinweist, dass dieses Medikament eine positive Wirkung hat, die auch bald spürbar ist, dann ist es sicherlich besser, als wenn er darauf nicht hinweist. Das wirkt dann sozusagen wie eine positive Suggestion. Und wie gesagt, es wirkt bei echten Medikamenten genauso wie beim Scheinmedikament. Und dann hast du ja auch nach der Erfahrung gefragt, inwieweit die eine Rolle spielt. Klar, wenn du schon mal erlebt hast, dass ein Schmerzmittel in der Vergangenheit gewirkt hat, dann wirst du unbewusst oder mehr oder weniger unbewusst auch davon ausgehen, dass ein Schmerzmittel erneut wirken kann. Und auch hier spielt es keine Rolle, ob es sich um ein echtes Medikament handelt oder um ein Placebo handelt. Das heißt, hier kommen auch Wirkfaktoren ins Spiel, die sehr viel mit Kommunikation zu tun haben. Die, wie gesagt, wie eine Suggestion, wie eine positive Suggestion wirken. Und dann kann man sagen, eine positive Suggestion, die auch auf Bedürfnisse des Patienten ausgerichtet ist und dem, was weiß ich, Zuversicht, Vertrauen, Sicherheit, Verständnis vermittelt, das wirkt schon an sich wie ein Placebo.
Wie sind deine Erfahrungen mit Placebos, Uwe?
Naja, die decken sich im Wesentlichen mit dem, was die Theresa da gerade beschrieben hat. Also das kann ich alles eins zu eins unterschreiben. Ich werde bei dem Thema immer ein bisschen ungeduldig. Und zwar deshalb, weil mir einfach das, was sich im Medizinbetrieb an Forschung in Bezug auf Placebo und Nocebo tut, nicht ausreicht. Wenn ich mich zurückerinnere an meine aktive Tätigkeit als Zahnarzt, bevor ich mich mit Hypnose beschäftigt habe, war ich ein begeisterter Anwender von verschiedenen naturheilkundlichen Verfahren. Ich habe mich unter anderem sehr intensiv mit Elektroakupunktur nach Voll beschäftigt. Ich habe mich mit Kinesiologie beschäftigt und ich habe mich vor allen Dingen völlig fasziniert mit Homöopathie beschäftigt. Und ich war damals ein Anhänger der klassischen Homöopathie, also nicht der Gabe von irgendwelchen Komplexmitteln unter dem Motto, hau drauf, es wird schon irgendwas dabei rumkommen, sondern klassische Homöopathie, da erhebst du ja erstmal eine homöopathische Anamnese. Das ist ein Aufwand, den du da mit dem Patienten betreibst. Das dauert, wenn du es gut machen und richtig machen willst, 1 bis 1,5 Stunden, bis die Anamnese überhaupt fertig ist. Und dann musst du deinen Kent oder dein homöopathisches Arzneimittelverzeichnis eben gut kennen, um die passenden Mittel dann letztendlich zu finden und zusammenzusetzen. Und dann gibt man nicht ein Komplexmittel, sondern man gibt ein Medikament und das in einer möglichst hohen Potenz. Das heißt also in einer möglichst geringen Dosierung. Ja. So, jetzt überleg dir mal, was passiert auf diesem Weg. Ja, auf diesem Weg, du bist ohnehin überzeugt von Homöopathie als behandelter Arzt. Dein Patient ist überzeugt von Homöopathie, sonst wird er nicht zu dir kommen. Du betreibst einen ziemlichen Aufwand und du lädst diese Milchzuckerkügelchen schon alleine dadurch, ich sage jetzt mal einfach energetisch auf, dass du so viel Arbeit da reinlegst, dass du dich so viel damit beschäftigst, dass du dich so sehr damit identifizierst. Das heißt also, es geht mal wieder um das Thema Kongruenz, von der ich immer sage, Kongruenz ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Kongruenz. So, jetzt ist der Arzt fest davon überzeugt, dass dieses Milchzuckerkügelchen wirkt. Der Patient ist fest davon überzeugt, dass das Milchzuckerkügelchen wirkt. Dementsprechend wird sich der ganze weitere Prozess auch gestalten. Wenn du hingegen einem Patienten einfach irgendeine Pille gibst, ohne jeglichen weiteren Kommentar, dann kannst du nichts erwarten. Ja, und das ist eben der Punkt. Die Kommunikation, mit der das Medikament gegeben ist, ist in meinen Augen mittlerweile wichtiger als das Medikament selbst. Ja. Mhm. So, das hat schon Paracelsus gewusst. Er hat damals schon gesagt, zuerst heile mit dem Wort, dann mit der Medizin und dann mit dem Messer. Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte leider Gottes vollkommen umgekehrt. Frag nur mal Leute wie Arnil Hansen zum Beispiel, der sich da intensiv mit beschäftigt und der eine Reihe von brillanten Studien zu diesem Thema veröffentlicht hat, wo man das alles nachlesen kann. Wenn ich dir eine Pille gebe und ich sage, die wirkt gegen Kopfschmerzen, dann ist das aber im Prinzip schon, in dem Moment, wo ich das sage, bediene ich mich ja schon einer Suggestion. Ja, so das ist im Prinzip ja schon eine Suggestion. Hier hast du eine Kopfschmerztablette. Das heißt also, du säst damit schon mal so etwas wie die Erwartung an Wirksamkeit aus. Je überzeugter ich das als Arzt tue, und da kommt jetzt die Hypnose mit ins Spiel, je mehr hypnotischen Effekten ich diese Kommunikation anreichere, desto wirksamer wird sie letztendlich werden. Und seitdem mir das bewusst geworden ist, ist für mich der gesamte Bereich der Naturheilkunde ein Bereich, den ich mir als hypnotisch wirksames Phänomen erkläre. So habe ich es auch in meiner allerersten Hypnoseausbildung, damals der Albrecht Schmierer hat das damals genauso formuliert, seitdem er sich mit Hypnose beschäftigt, ist für ihn vieles ein hypnotischer Effekt. Und so sehe ich das. Und diese Placebo- und Nocebo-Effekte, die finde ich im Alltag immer wieder bestätigt. Es ist vollkommen egal, wo du hinguckst. Es gibt es auch außerhalb des Medizinbereichs. Aber wenn wir im Medizinbereich bleiben und du die Frage nach Nocebos zum Beispiel stellst, ja, in unglaublich vielen Fällen sind schon alleine ausgestellte Diagnosen pure Nocebos, pure Negativsuggestionen, ja? Wenn die nicht weiter kommentiert werden, wenn das nicht irgendwie aufgefangen wird. Oder die Beipackzettel von Medikamenten sind Nocebos, wenn da aufgeklärt werden muss, bis ins letzte kleinste Detail, ob irgendwo auf der Welt nach der Einnahme dieses Medikamenten irgendjemandem mal schlecht geworden ist. Das ist ein Problem, das haben die Mediziner heutzutage ja auch, diese Aufklärungspflicht. Also es ist seltsam. Aber um das nochmal zu unterstreichen, ich wundere mich, warum nicht viel, viel, viel mehr Aufwand in die Erforschung von Placebo- und Nocebo-Effekten gestellt wird, als wir das im Moment tun. Da läge meiner Ansicht nach ein Riesengewinn. Du kannst Leute umbringen, ja, nur über den Nocebo-Effekt. Und das passiert auch permanent. Guck dir Voodoo-Kulturen an, da hast du genau diese Effekte. Oder ich erinnere mich an einen Bericht, den mein Lehrer, der Henning Alberts, mir mal erzählt hat. Der hat erzählt von einer jungen Frau, die irgendwo in Asien, da in ihren 20ern, war sie irgendwo in Asien unterwegs und da hat ihr irgendjemand, ein Hellseher oder sowas, prophezeit, sie werde im Alter von, ich glaube, 60 Jahren sterben. Und sie hat das abgetan und hat nie drüber nachgedacht. Und dann kommt der 60. Geburtstag immer näher. Und auf einmal wirkt dann so eine Suggestion, die entwickelt eine Eigendynamik. Du kommst nicht so ohne weiteres raus. Das ist genau der gleiche Effekt, ist das Fatale, wenn Leute, was weiß ich, irgendwo ein Zipperlein spüren und sie fangen dann an im Internet zu googeln, was das denn sein könnte. Womit wirst du da konfrontiert? Oder studier mal Medizin oder Zahnmedizin. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe während des Studiums alle Formen von Krebs gehabt, die irgendwo in einem Buch abgebildet worden gewesen sind. Das bleibt nicht aus, ja. So, also dem Thema gehört viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Also dem kann man wirklich nur in jedem Punkt zustimmen. Und ich würde noch gerne hinzufügen, dass es wenig Heilmittel oder Unheilmittel gibt, wie das gesprochene Wort. Und ich erinnere mich an ein Zitat eines berühmten Kardiologen und Nobelpreisträger. Das war der Bernard Lowen. Der hat ein fantastisches Buch auch zu dem Thema geschrieben, aus seiner eigenen Tätigkeit als Arzt. Die heißt Die verlorene Kunst des Heilens. Und er bringt viele wunderschöne Beispiele für Placebo, aber auch für Nocebo-Effekte. Unter anderem eben auch den Fall von einer Frau, die mit einer Herzklappenverengung eingeliefert wurde ins Krankenhaus. Die war aber nicht lebensbedrohlich. Dann rauscht der Chefarzt mit seiner ganzen Entourage ins Krankenzimmer und sagt, das ist eine klassische TS. Was versteht die Frau? Die versteht terminale Situation. Ne? Also Exit, Tod.
Autsch. Und dabei war doch eigentlich eine Herzklappenverengung gemeint, oder? Eine Tricuspidalklappenstenose, also für TS.
Ja, die hat es dann auch dem damaligen Assistenzarzt Laun berichtet. Nur der hat sie gefragt, was ist denn passiert? Warum geht es Ihnen jetzt auf einmal so schlecht? Sie hat ihm das erzählt. Er hat sie nochmal versucht aufzuklären. Aber das sah schon so fest, ne, dass der Frau immer schlechter ging. Und die ist noch am Abend, bevor der Chefarzt zurückkommen konnte und auch noch mal diese Situation aufklären konnte, die ist noch an dem gleichen Abend an einem Lungenödem verstorben. Ob das jetzt nur durch dieses verhängnisvolle Wort TS entstanden ist, weiß man nicht, aber das Lohn ist davon überzeugt oder war davon überzeugt, dass es eine unheimliche Wirkung gehabt hat. Und da sehen wir solche Geschichten oder auch verhängnisvolle Diagnosen. Ich erinnere mich, ich hatte mal eine Schlaganfallpatientin, mit der habe ich mal eine Stunde oder zwei Stunden gearbeitet. Wir haben uns irgendwo kennengelernt. Und die hat mir erzählt, das Allerschlimmste war noch nicht mal die Diagnose, die ich bekommen habe, sondern der Ausspruch des behandelnden Arztes, als ich aufwachte, als der mir sagte, es wird nie wieder so werden wie vorher. Ne, das war ein Schlag in die Magengrube und der hat mich verstört und völlig auch am Leben verzweifeln lassen. Und das musst du natürlich erstmal wieder hinkriegen, deine Einstellung zu deiner Erkrankung zu bekommen, dass es Sinn macht, dass nicht alle Hoffnung oder Zuversicht, ne, dass das irgendeine Schönfärberei ist, ne, sondern auch Schwerkranken wieder so etwas wie Lebensmut geben kann. Und das vergessen manche Ärzte oft. Ne. Ich habe es, der Uwe auch, auch bei einigen meiner Verwandten erlebt, ne, die nach einer schweren Operation, da waren die so gerade wieder dabei, sich so ein bisschen zu berappeln. Da kann ich mich auch dran erinnern, da rauschte dann auch einer der Ärzte ins Krankenzimmer meines Schwiegervaters. Der lag im Bett, immer noch sehr angefasst von der Operation, aber schon wieder ganz munter, hat ganz lebhaft auch erzählt, wie es ihm ging. Und dann rauschte, wie gesagt, dieser, ich glaube, das war ein Assistenzarzt, ins Zimmer rein, schmiss mit so einer Geste ein Prospekt aufs Bett und sagte, denken Sie mal nicht, dass das Schlimmste jetzt vorbei ist. Hier habe ich Ihnen ein Prospekt hingelegt, da können Sie sich schon mal informieren, was Ihnen noch bevorsteht. Also mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht. Mein Schwiegervater wurde schlagartig, leichenblass. Und du kannst dir natürlich vorstellen, was das mit der Verfassung eines gerade postoperativen Patienten macht. Ne? Also das ist eine Art der Kommunikation, wo Ärzte sich überhaupt nicht bewusst sind, ne, wie wirkungsvoll Worte sein können. Und auch die Art, wie ich Worte einem Patienten rüberbringe. Es gibt ja auch eine nonverbale Kommunikation, die unheimlich viel, ne, im Patientengespräch ausmacht. Ne, da reicht oft eine hochgezogene Augenbraue und so ein, das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Ne, also es kann unheimliche Effekte auslösen, ne, die sich eben auch körperlich niederschlagen. Und hier sehen wir auch, ne, dieses Körper-Geist-System, das ist nicht getrennt, so wie das in der Schulmedizin oft noch, ob bewusst oder unbewusst gesehen wird, es wird immer weiter transportiert. Aber Gott sei Dank haben wir auch, erleben wir auch Veränderungen. Wir haben zum Beispiel, der Uwe hat gerade schon auf den Ernil Hansen hingewiesen, in der Anästhesie tut sich einiges. Wir haben jetzt eine Anästhesie-Fachhelferin in der Ausbildung, die auch darüber erzählt, wie hilfreich, ne, so hypnotische Interventionen sind. Ne, da braucht man jetzt keine formale Hypnose für, es reichen schon so Elemente, ne, die beruhigend, entängstigend wirken oder eine Berührung. Und das sind alles Dinge, da kann ich diesem Titel des Buches, die verlorene Kunst des Heilens, eigentlich nur zustimmen. Aber wie gesagt, ich glaube, da tut sich was und es tut sich auch in der Placebo-Forschung ja unwahrscheinlich viel. wo eben auch die Forscher, ne, und die Ärzte, die forschen, sagen, da geht es nicht nur um Zuckerpillen oder um irgendwelche großartigen Geschichten, die mit Placebos passieren, sondern da geht es auch darum, dass man ganz konkret überlegen kann, wie man zum Beispiel die Dosierung von Medikamenten runtersetzen kann, indem man den Patienten über Worte oder auch über einen Wirkstoff, der nicht pharmakologisch wirkt, etwas geben kann, wo man eben die, auch diese schädlichen Nebenwirkungen mancher Medikamente mit runtersetzt. Und schon alleine dafür, finde ich, lohnt sich diese Forschung. Und es gibt auch, glaube ich, vielen Ärzten, die sich dafür interessieren, auch die in unserer Hypnoseausbildung zum Beispiel sind, sich mit dem Thema hypnotische Kommunikation oder suggestive oder wirksame Kommunikation, ist egal, wie du das bezeichnest, sich mit diesem Thema mal wirklich auseinanderzusetzen und dies auch mit relativ einfachen Mitteln auch anwenden zu können. Also ich denke, das macht ja auch mir als Arzt oder als Pflegekraft, das gibt ja auch meinem Beruf wieder einen Sinn, dass ich was ausrichten kann und eben nicht nur routiniert von einem Patienten zum anderen klappere und mich darüber aufrege, wie, entschuldige, beschissen dieses System ist, dass den Ärzten ja und auch den in den Klinikangestellten Fachkräften unheimlich wenig Zeit lässt für diese Wortmedizin, sprechende Medizin. Die heißt ja nicht umsonst so. Uwe hat ja gerade gesagt, erst das Wort und dann das entsprechende Mittel. Ja, ich finde das unheimlich wichtig. In diesem Punkt, dieser Placebo-Effekt, die Placebo-Forschung und auch die Gefahr von Nocebo-Effekt, dass die viel mehr ins Bewusstsein kommen. Und ich glaube auch, wenn man das Patienten vermittelt, wie ein Nocebo-Effekt passiert, dann kann man auch die Nebenwirkungen, die ja tatsächlich passieren können, die kann man auch kommunikativ geschickt verpacken. Es gibt ja so aus der Gedächtnispsychologie den Trick, dass du eine gute Nachricht an den Anfang setzt und nochmal ans Ende. So könnte man zum Beispiel erstmal bei einer Aufklärung über Medikamente die positiven Wirkungen, die tollen Effekte am Anfang setzen, dazwischendurch auch auf Nebenwirkungen hinweisen, aber am Schluss wieder diesen positiven Effekt betonen. Das kommt bei den Patienten ganz anders an. Wenn ich zum Beispiel sage, 95% aller Patienten vertragen das gut, als wenn ich sage, bei 5% gibt es Nebenwirkungen. Ist doch klar. Und ich, ehrlich gesagt, studiere auch Beipackzettel, versuche dann aber, mir auch zu denken, okay, das könnte jetzt genau die Effekte wie eine selbsterfüllende Prophezeiung hervorrufen, die du eigentlich gar nicht haben willst. Also achte mal lieber darauf, was dir gut tut. Wie dir dieses Medikament hilft. Und ich habe keine Ahnung, Marc, ob dir das schon mal passiert ist. Wenn du ein Schmerzmittel nimmst und du weißt, es wirkt, dann setzt die Wirkung ja oft schon dann ein, wenn du es gerade eingenommen hast oder wenn du die Packung in der Hand hältst, bevor die eigentliche pharmakologische Wirkung, die setzt ja oft erst 10 Minuten oder Viertelstunde später ein, bevor die ins Rennen kommt. Und das ist doch eine tolle Botschaft auch, wie wir mit solchen Forschungsergebnissen umgehen können.
Ich würde das Ganze vielleicht gerne noch ein bisschen anreichern, und zwar mit der brutalsten Erfahrung eines Nocebo-Effektes, die Theresa und ich jemals erlebt haben. Und das war, als unsere Tochter zur Welt gekommen ist. Sie ist ja ein Extremfrühchen gewesen. Damals, als sie 1,5 Jahre alt war, war Theresa mit Viviane mal für eine Woche in Bonn in einer Spezialklinik zur Beobachtung. Ganz einfach deshalb, weil wir wissen wollten, wie der Entwicklungsstand bei Viviane ist und womit wir zu rechnen hätten. Und dann gab es da ein Abschlussgespräch. Ich bin dann zu diesem Abschlussgespräch hingefahren, habe die Krankengymnastin von unserer Tochter. Also
das war die damalige Therapeutin, die war nicht nur Krankengymnastin.
Ja, das war ihre, die hatte mit ihr gearbeitet, als sie 1,5 Jahre alt war, über die Lebenshilfe. Die habe ich mitgenommen zu dem Gespräch. Und dann saßen da Kinderärzte, Kinder- und Jugendlichenpsychiater, also alle möglichen Fachbereiche. Und die haben eine niederschmetternde Aussage nach der anderen getroffen. Tenor, machen Sie sich keine Hoffnung, Ihre Tochter ist schwerst geistig behindert, sie wird niemals laufen lernen, sie wird niemals zur Schule gehen können, sie wird niemals lesen lernen können. Ich habe mehrmals nachgefragt, ich habe damals gesagt, hören Sie zu, ich bin selbst Zahnarzt, ich weiß, was Diagnosen sind. Sind Sie sicher? Ja. Du kannst dir vorstellen, wie wir aus der Besprechung raus waren. Wir haben im Auto gesessen, wir hatten die Tränen in den Augen. Und dann war es die Therapeutin von der Viviane, die gesagt hat, wissen Sie was, das glaube ich nicht. Ich kenne Ihre Tochter, die ist anders. Und ich weiß noch eine Möglichkeit. Und die hat dann damals Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Es gab damals ein neues Therapieverfahren, die sensomotorische Integrationstherapie. Sie kam aus den USA und in Hamburg war eine Vertreterin dieser Therapie. Da sind wir dann hingefahren mit der Therapeutin auch. Die hat Viviane untersucht und hat der Therapeutin Anweisungen gegeben, was sie zu tun hatte. Das, was dabei rausgekommen ist, Viviane ist überhaupt nicht geistig behindert. Sie ist zur Schule gegangen, zwar zu einer Behindertenschule, aber sie ist zur Schule gegangen. Sie hat lesen gelernt, sie hat im Alter von 10 Jahren den ganzen Herrn der Ringe gelesen gehabt. Sie hat laufen gelernt, nichts davon ist eingetroffen. Jetzt stell dir vor, in so ein Gespräch waren medizinisch vollkommen unbeleckte Leute und gehen aus dem Gespräch raus. Was passiert dann im Anschluss? Dann wird diese Diagnose zur Wahrheit werden, weil alle glauben, da ist nichts mehr zu machen. Es wird jede Form von Förderung eingestellt und. Oder es wird in die vollkommen falschen Richtungen gefördert. Und das ist nichts anderes als dieser Nocebo-Effekt, der ja nur die Umkehrung des Placebo-Effektes ist. Also das sind so wirkt es. Und ich kann nur immer wieder dazu sagen, die wichtigste Entwicklung, die ich mir für den gesamten Medizinbetrieb wünsche, ist, dass die Leute sich endlich mal Gedanken darüber machen, wie sie kommunizieren, dass sie vernünftige Kommunikationsformen erlernen. Da bietet sich die Hypnose als die Mutter aller Kommunikationsverfahren natürlich an. Und das Zweite ist, ich wünsche mir auf gesellschaftspolitischer Ebene eine Veränderung in unserem Gesundheitswesen, in dem die Zeit, die die Behandelnden mit den zu Behandelnden verbringen, endlich mal vernünftig honoriert wird und diese ganze Gerätemedizin und was da alles so dran hängt, dementsprechend dann auch abgewertet wird. Also das wäre meine Erwartung.
Oder nicht überbewertet, ne? Nicht so überbewertet, ne? Wie sieht es streckenweise heute?
Die Zeit muss der Bewertungsmaßstab sein.
Ja, also da kann ich dir nur zustimmen, ne? Und natürlich nötigt es sich auch Ärztevertreter, ne, dafür einsetzen, ne, das in der Ausbildung schon. Ne, das passiert teilweise aber immer noch nicht ausreichend, ne, in bestimmten medizinischen Studiengängen, dass kommunikative Fertigkeiten trainiert werden. Da hat sich einiges getan, aber es ist längst nicht ausreichend, ne, weil halt diese Fehler auch im System, ne, Studierende oder angehende Mediziner davon abhalten, geradezu irre hohe Hürden legen, dass die das auch tatsächlich anwenden können. Ne? Wenn du dir den medizinischen Alltag anguckst, ne, das ist ja teilweise Menschenschinderei, ne? Dass junge Ärzte da, was weiß ich, 36 oder 48 Stunden Schichten schieben, ne? Viel zu wenig Schlaf haben, ne? Und natürlich, ne, werden da Patienten, einen Patient nach dem anderen durchgeschleust. Und ja, das muss man auch dazulegen. Das hat zwar jetzt mit dem Thema direkt nichts zu tun, aber es auch viele Menschen, gerade in der Notfallversorgung gibt, ne, die mit irgendwelchen Zipperlein, ne, in die Notfallversorgung reingehen, wo die auch vom Hausarzt, ne, oder von einem anderen Arzt behandelt werden könnten, ne, teilweise auch, weil sie keine Lust haben, ne, oder weil sie denken, das geht schneller. Und das ist auch eine Denke, ne, die nicht in Ordnung sind. Ne, da sind auch wir als Patienten gefragt, ne, wie wir den Ärzten, ne, den Arbeitsalltag erleichtern können und natürlich auch dem Pflegepersonal. Ne, da sind wir in der eigenen Verantwortung. Ne, oder dass wir uns überlegen, ne, nicht bei jedem Zipperlein, ob ich da eine Pille brauche oder eben auch mal den Ratschlag beherzigen soll, was weiß ich, einen Lebensstil ein bisschen zu verändern, ne, oder weißt du, Dinge zu tun, einfach Dinge zu tun, die mir gut tun.
Es gibt da so ein paar schöne Sprüche und ich habe neulich noch so einen schönen Spruch, kommt irgendwo aus dem asiatischen Raum, glaube ich. habe ich gelesen, bevor du dich als Arzt daran begibst, einen Patienten heilen zu wollen, frage ihn, ob er dazu bereit ist, die Verhaltensweisen, die zu seiner Erkrankung geführt haben, zu unterlassen.
Ja?
Das ist Punkt Nummer eins. Ein zweiten Spruch, den ich gelesen habe, der lautet: Es ist sehr schwer, sich von seinen inneren Dämonen zu verabschieden, solange man ihre Gegenwart so sehr genießt. Also das ist so das Dilemma, in dem sich viele Patienten auch befinden. Und du hast recht, es wäre natürlich wünschenswert, wenn das Bewusstsein seitens der Patienten ein bisschen größer wäre. Aber denen kann ich das nicht vorwerfen, die haben nicht die Ausbildung. Erwarten würde ich das allerdings aus dem Bereich der Behandelnden. Ja, da liegt die eigentliche Verantwortung.
Ja, aber auch in den Bereich der Ausbildung, ne? Stichwort Studium und so weiter. Ne? Und natürlich, ne, dass sich Ärztevertreter viel mehr dafür einsetzen, ne, dass sich diese Bedingungen auch verändern. Na, auch im Sinne von Kollegen, ne, oder von Studierenden. Das ist auch nicht immer der Fall. Ne, das muss man einfach mal sagen. Ja, also allen Zuhörenden, allen angehenden Medizinern empfehle ich nochmal zum Abschluss dieses Buch. Ich habe es hier gerade vor mir liegen. Ich kann es nicht zeigen. Bernard Leon, die verlorene Kunst des Heilens. Ne, das sollte eigentlich eine Pflichtlektüre für jeden Mediziner werden.
Ja, oder von Gary Bruno Schmidt, der hat zwei Bücher geschrieben. Eins heißt Tod durch Vorstellungskraft, da geht's um den Nocebo-Effekt, und eins heißt Heilung durch Vorstellungskraft, da geht's um den Placebo-Effekt, mit sehr viel Grundlagenwissen. Sind diese Bücher geschrieben worden und sie sind sehr empfehlenswert.
Ja, super, die packen wir doch auf jeden Fall in die Shownotes.
Genau.
Mich persönlich würde noch interessieren, die Frage, wenn also ein Placebo funktioniert, das aber, der basiert letztlich die Wirkung, das verstehe ich, auf Kommunikation basiert.
Richtig.
Dann wäre er ja streng genommen das Placebo überhaupt nicht erforderlich.
So ist es. So ist es. Und das ist das Verrückte bei dieser Geschichte. Im Prinzip hast du recht, im Prinzip wäre letztendlich auch das Placebo überflüssig. Allerdings nimmst du da dann etwas Entscheidendes raus. Du nimmst den Aspekt raus, hier, ich gebe dir jetzt etwas, das kannst du nehmen.
Ja? Und das ist das Ritual, so, und
das ist,
ne?
Das ist, das genau, ist. Genau. In anderen Kulturen läuft das ein bisschen anders. Es gibt schamanische Rituale, da wird kein Medikament gegeben, sondern da wird ein Gebet gesprochen oder was auch immer. Aber von den dort lebenden Menschen wird das als etwas Gleichwertiges angesehen. Hier bei uns ist das Ritual, besteht das Ritual eben darin, dass man etwas gibt, was der Patient nehmen kann. Ja. Und das ist der Punkt.
Ich danke euch wieder für das sehr interessante und erkenntnisreiche Gespräch und danke fürs Zuhören und sag bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss und
bis
danke.
Bis bald, lieber Marc, ne? Und bis bald an alle Zuhörenden.
Tschüss.
Ciao.
Hypnose Post ist der Podcast des Entrance-Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de.